Info
von Radio Dreieckland.
Ja, schönen guten Abend zum Schwerpunkt Info von Radio Dreieckland, wie jeden Montag. Bevor wir mit der Themenübersicht anfangen, vielleicht noch der Hinweis, dass derzeit in der Freiburger Innenstadt eine Demonstration läuft, eine Demonstration gegen die fortgesetzte Vernichtung, die im Irak stattfindet. In erster Linie jetzt die Vernichtung durch Bodentruppen, aber nicht nur durch Bodentruppen. Wir haben jetzt hier auch schon eine Kassette bekommen mit Originalaufnahmen. Die wollen wir hier an der Stelle erstmal einspielen. Und dann ist noch jemand hier im Studio, der bei dieser Demonstration war und vielleicht kurz erzählen kann, wie viele Menschen dort waren.
Raus aus Kurdistan, ERD.
So klang es also vor etwa einer Stunde in Freiburg in der Innenstadt, die dort angekündigte Demonstration in Freiburg wurde von etwa 100 bis 150, vielleicht auch bis 200 Menschen besucht. Angekündigt war sie für den Beginn des Landkrieges der USA gegen den Irak und gegen die irakische Bevölkerung heute Nachmittag, Bertholdsbrunnen. Es gab einen Beitrag zu dieser Situation, zu der Zerstörung des Iraks, das, was die USA angekündigt haben, die Zerstörung des Iraks nun also tatsächlich auch in die Realität umzusetzen, die vollständige Zerstörung dieses Iraks und dass sowohl die USA als aber auch andere NATO-Truppen an dieser Zerstörung daran beteiligt sind, einschließlich also auch der BRD, die diesen Krieg, diesen fortgesetzten Krieg nun hier auch gut geheißen hat, die ihn praktisch und aktiv unterstützt. Soweit also ein paar Originaltöne heute Bertholdsbrunnen, 17 Uhr in Freiburg.
Ja, um Zerstörung soll es auch in einem der folgenden Beiträge gehen, und zwar um die US-Strategie Airland Battle, die in den 70er Jahren entwickelt wurde, konzipiert wurde. Es ist nämlich eine Kriegsstrategie, die ursprünglich für einen Krieg mit dem Warschauer Pakt in Europa entwickelt wurde. Airland Battle spricht offen von offensiven Vorgehen und von der Vernichtung des sogenannten Gegners. Es geht also nicht mehr um Waffenstillstand oder um Frieden, sondern wie gesagt, der Gegner, der sogenannte Gegner soll restlos vernichtet werden. Dazu haben wir ein Interview mit Knut Grusewitz. Knut Grusewitz ist Professor für Umweltökonomie und Ressourcenplanung in der TU Berlin, in der Technischen Universität Berlin. Und er beschäftigt sich seit Jahren mit den Umweltbelastungen, die das Militär hinterlassen. Das soll aber erst der zweite Beitrag sein. Im ersten Beitrag geht es um Auszüge einer Veranstaltung vom letzten Freitag, vom 22. Februar also. Eine Veranstaltung im Haus der Jugend. Ein palästinensischer Journalist, Said Doudin, berichtet über die Situation in Bagdad. Er war zu Kriegsbeginn eben in Bagdad und berichtet darüber, was er erlebt hat. Und er berichtet über die USA-Strategien, die er dort beobachten konnte. Das ist ein längerer Beitrag, der insgesamt circa 30 Minuten geht. Unterbrochen mit Musik, und es wird auch der erste Beitrag sein. Zum letzten Beitrag. In den Zeitungen war es ja in letzter Zeit öfters zu lesen, dass arabische Menschen kontrolliert werden, kriminalisiert werden, dass sie zum Beispiel Auflagen bekommen, sich nicht mehr politisch zu betätigen oder dass sie sich bei den Polizeibehörden zu melden haben. Dazu haben wir heute ein weiteres konkretes Beispiel. Jetzt beginnen wir also mit dem ersten Beitrag mit Auszügen aus einer Veranstaltung vom 22.02. also. Ein Bericht eines palästinensischen Journalisten, Said Doudin. Er berichtet über die Situation in Bagdad und zu den US-Strategien, die er dort beobachten konnte.
Am 17. Januar begann, was hier in den Medien als der Krieg am Golf bezeichnet wird. Es begann ein Angriff der amerikanischen Luftwaffe mit ihren Verbündeten. Die Angriffe gehen bis zu unserem heutigen Tag. Es ist kein Krieg, wie die Menschen das vor Ort verstehen, sondern es ist eine einseitige Militäraktion, denn die Irakis haben am ersten Tag erklärt, die irakische Luftwaffe wird sich an diesen Kämpfen nicht beteiligen. Aus dem einfachen Grunde ist das Verhältnis 1:5, einmal das quantitative Verhältnis, das qualitative Verhältnis ist noch schlimmer und sie wollten ihre Luftwaffe nicht zerstören lassen. Irak hat keine Marine und dieser Krieg bis jetzt wird rund um die Uhr durchgeführt von der amerikanischen Luftwaffe und Marine. Es ist ein großes Massaker. Ich habe nach meinem Rückkehr aus Bagdad einige Aufzeichnungen der Berichterstattung hier gesehen. Ich könnte nicht alles sehen, was aufgezeichnet wurde. Mir reichten die Berichterstattung der ersten 48 Stunden, deswegen möchte ich kurz auf diese Sachverhalt eingehen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil die Kolleginnen und Kollegen, die diese Berichterstattung gemacht haben, vor Ort waren. Ich war mit ihnen zusammen. Wir haben zusammen die Sache, einige Sachen zusammenziehen können. Und zweitens, weil diese Kolleginnen und Kollegen nach wie vor in ihren gut bezahlten Positionen und niemand hat mit ihnen jemals eine Diskussion darüber durchgeführt. Die ersten Angriffe auf Bagdad, wo wir waren, dauerten 4 Stunden. Es haben 800 Flugzeuge an diesen Angriffen teilgenommen. Nach 4 Stunden verkündete Fritz Wurter, dass die irakische Luftverteidigung ausgeschaltet und er hat Saddam Hussein den geistreichen Vorschlag unterbreitet, entweder Selbstmord zu begehen oder mindestens zurückzutreten. Man hat gesagt, es seien genauesten chirurgischen Angriffe gegen militärische Ziele durchgeführt und diese militärischen Ziele sind zerstört. Das hat man am ersten Tag gesagt. Und diese Meldungen vom ersten Tag wurden bestätigt von Kolleginnen und Kollegen, die in Bagdad vor Ort waren und die mit mir besichtigen könnten. Zum Beispiel eine Schule mit 23 Schülerinnen zwischen 9 und 11 Jahren, die tot waren, die Lehrerin, die besichtigen könnten, die alten Zentralmuseum von Bagdad mit 3 toten Museumassistentinnen, eine Fabrik für Babynahrung mit 31 toten Arbeiterinnen, die noch im Schutt lagen. Und obwohl eine ganze Reihe von diesen Kolleginnen und Kollegen sich wie Kriminalbeamten in diesen Fabrik benommen haben, machen Sie diese Tür auf, machen Sie jene Tür auf, ich will in den Keller rein, die haben zerbrochene Gläser, die haben Pappkarton gesammelt, die haben die Direktorin gehört, als sie geschildert hat, welche kanadische Firma die Fabrik schlüsselfertig gemacht hatte, welchen britischen, französischen Firmen die Maschinen geliefert, was wird hergestellt. Wir haben auch die zerstörten Verteidigungsministerium besichtigt. Neben den Ruinen des Verteidigungsministeriums einen 60 Jahre alten Mann, der heult, sein Bruder lag tot da. Und der hat angeschrien, warum wurde die Gebäude angegriffen. Der ist am 3. August voriges Jahr evakuiert. Da ist nicht ein Stuhl drin. Er war nur der Wächter hier. Die Kolleginnen von den berühmt berüchtigten CNN und CBS, aber auch deutsche Kollegen, gehen zurück in ein Hotel und melden chirurgischen Angriffe gegen militärische Ziele mit Erfolg durchgeführt. Volltreffer hat das Verteidigungsministerium bekommen und die haben diesen Geschrei von diesem alten Mann einfach wegzensiert. Es ist keine irakische Zensur, die das gemacht hat, sondern die gleichen Kolleginnen und Kollegen, die erfahren sind bei Kriegsberichterstattung. Mein Eindruck, den ich haben müsste, nachdem ich diesen Berichterstattung gesehen habe, ist, dass diesen Kollegen und Kollegen darum ging, den Menschen, die eventuell etwas aus prinzipiellen humanistischen Gründen etwas gegen Krieg haben, zu sagen, es hat keinen Sinn, irgendetwas zu tun gegen diesen Krieg. Es ist doch alles abgelaufen. Das war die Tenor der Berichterstattung vom ersten und zweiten Tag.
أرى الدمع في عيون أطفال غزة، أرى العزم على وجوه الفقراء، وأسمعك أنت تنادي وليس من يسمع. تصرخ، تملأ صرختك آذان آلهة الصمت، وترحل الصرخة، ترحل. غدا حين يأتينا رسول صديق يحمل لك تحية أهلك في غزة مع سان نقول غدا حين تتزعزع جدران سجون الملك ويأتي أخوك يسأل عن أخيه مع سان نقول ونقول أنك مت والموت ليس نهاية لحياة الأبطال ونقول أنك رحلت والرحيل ليس عادة من شيم الأبطال ونقول أن شيئا دعاك للذهاب أم أن جدار الموت منع عنك الحياة مع سانا نقول سنقول أنك هنا ما زلت في قلوبنا سنقول أن لحنا تكفنت به سنقول أن حبا تكفنت به سنقول أن لحنا أن حبا أن أغنيا نزعوك من واقع يبحث عن أدلة زرعوك في قلوبنا داسوا على الأدلة سنقول أن جفرا ما عادت تنوح تبلل ترابها بدم أبطال غزة سنقول أن جفرا ما عادت تنوح تبلل ترابها بدم أبطال غزة سنقول أن أرضك اليوم في غزة تحضر عرس خالد تهني أم خالد تحضر عرس خالد تهني أم خالد بعرس المحبة أنا ما زلت أسمعك تردد أغاني العودة تنشد أغنية تصمت وتغني وأنا لعيونك يا جفرا سأغني تردد أغنية تصمت وتغني وأنا لعيونك يا خالد سأغني تغني أغنية تصمت وتغني وأنا لعيونك يا جفرا سأغني وأنا لعيونك يا خالد سأغني وأنا لعيونك يا جفرا سأغني وأنا لعيونك يا خالد سأغني.
Und selbst als am fünften Tag der französischen Befehlshaber auf dem besetzten arabischen Halbinsel gesagt hat, die Angaben der Amerikaner sind nicht äußerst präzise, er hat Zweifel gehabt, haben diese Kollegen weiter gemeldet, dass alles nach Plan läuft, obwohl am dritten Tag eine ungeheure Entwicklung in diesem Krieg eingetreten war. Nämlich, als die amerikanischen Befehlshaber genauer erkannt haben müssten, dass die irakische Luftverteidigung nicht zerstört und das haben sie einfach dadurch erkannt, weil sie in den ersten 48 Stunden 34 Maschinen verloren und 14 gefangenen Piloten hatten den Irak, das sind die, deren Maschinen auf irakisches Territorium zerschellt sind. Trat zwei neue Entwicklungen in diesem Krieg ein. Vom türkischen Territorium unter Benutzung der NATO-Stützpunkten und Von Saudi-Arabien gingen die B-52 zum Massenmord an die Zivilbevölkerung über. Der dritte Tag war der schlimmste Tag dieses Kriegs. Allein in der Stadt, Basra sind insgesamt 3 Stadtteile, denn die existieren nicht mehr. In dieser Stadt leben 2 Millionen Menschen. Wir haben am dritten Tag gemeldet, dass über 300.000 Toten und Verletzten in der Stadt Basra zu beklagen sind. Einige Kollegen fanden sich nicht genötigt, und zwar aus dem einfachen Grund, die meinen, dass die offiziellen irakischen Zahlen anders aussehen. Ich wüsste nicht, dass ein Journalist, ein Hofberichterstatter, und dass er nur das nachplappern muss, was der Pentagon oder was anderen offiziellen Stellen. Wir haben mit Ingenieuren, mit pakistanischen und indischen Ingenieuren, wir haben bei dem Frauenverband, bei dem Studentenverband, bei dem Ärzteverband, die haben uns genauesten gesagt, die und die Stadtteile existieren nicht mehr. Wenn wir an der Straße stehen, dann können wir die und die Gebäude dort sehen. Und jeder, der in der Stadt Basra mal war, wusste ganz genau, was das bedeutet. Die Stadt El-Dur, ungefähr 132 Kilometer nördlich von Bagdad, wurde auch zerstört. Die Städte Kirkuk und Mosul wurden angegriffen, selbst die für die Schiiten heiligen Städte Najd und Karbala wurden nicht verschont. Und trotz dieser Tatsachen haben die Medien von einem Krieg nach Schauplan, ich habe überhaupt, als ich diese Aufzeichnungen gesehen habe, habe ich überhaupt nicht den Eindruck gehabt, als ob hier über Krieg berichtet wird, eher über irgendeine technische Veranstaltung oder über eine Fußballübertragung. Und die Kollegen sagen, die wurden vom Zensur daran gehindert zu fotografieren. Ich möchte den deutschen Journalist, der dort war, vor mir sehen, der mir sagen kann, irgendjemand hat ihm daran gehindert, den Hotel zu verlassen, ein x-beliebigen Taxi zu nehmen, ein x-beliebigen, an den zerstörten Stellen zu gehen und dort zu filmen. Warum können die jordanischen, die indischen, die pakistanischen Teams, die algerischen, die in Venezuela ganz andere Fotos ausstrahlen als hier? Es ist nicht die irakische Zensur, sondern diese Berichterstattung stimmt überein mit einem anderen Fakt. Nämlich, dass diese Damen und Herren von den freiheitlichen demokratischen Medien nicht ein Argument den Menschen vor Ort hier weitervermitteln, was die Menschen sagen, was sie fühlen, was sie über diesen Krieg denken. Zum Beispiel, als der Angriff am Dienstag begann, da war eine 50-jährige Putzfrau, die in dem Hotel gerufen hat, sie kommen wieder, wörtlich auf Arabisch, Rijau. Und auf die Frage, ich habe sie gefragt, was sie damit meint. Sie sagte, ja, die Engländer kommen wieder und sie bringen die Amerikaner mit, in dieser Reihenfolge. Und dieses Argument, sie kommen wieder, das hört man, wenn man mit den Studenten, mit den Schülern trifft, in den Cafés, auf dem Markt. Die kommen wieder. Die Menschen dort gehen überhaupt nicht auf das Geschwafel von Menschenrechten, die dort realisiert werden, von Völkerrechten verletzt. Und die haben ihre guten Argumente. Man mag zu diesen Argumenten stehen, wie man will. Aber es ist wichtig, dass man einfach diese Argumente kennt, wenn er sich damit auseinandersetzt. Zum Beispiel das Argument, dass bis 1958 ganz Irak eine britische Kolonie war. Ganz Irak. Und Irak war das Zentrum der militärischen Bagdad-Pakt, einer der wichtigsten Militärpakte, an denen die USA, England, die Türkei, Pakistan, Iran, Saudi-Arabien und Irak Mitglieder waren. Und nachdem es zum Putsch der freien Offiziere in Bagdad, in Irak gekommen ist, haben die Irakis den Bagdad-Pakt aufgelöst und die Engländer gesagt, rauskomplimentiert aus ihrem Land. Die Engländer zogen die Verhandlungen, zogen sich bis zum 19. Juni 61 und am 19. Juni 61 erklärte den Lord Siegelbewahrer Edward Heath den Emirat von Kuwait als ein selbstständiger Emirat. Es ist ein Teil der Provinz Basra, es ist nicht nur der Ölprovinz, wie man die hier nannte, sondern der Zugang Irak zum Meer. wurde am 19. Juni 1961 aufgrund von einem kolonialen Willkürakt England abgetrennt. Und seitdem die Engländer haben den, die hier in den Medien als die legitime Herrscher von Kuwait bezeichnet wird, dort eingesetzt. Und nicht nur in Kuwait. Die Politik der Europäer und der Amerikaner, die auf die Trennung zwischen den Völkern und ihren Reichtümer gerichtet war, hatte zur Folge, dass überall, wo eine Ölgesellschaft Öl gefunden hat, dass sie ein Stück Land weggeschnitten hat vom arabischen Halbinsel, ein Zelt suchte, ein Scheich holte und ein Emirat geschaffen. Auf diese Art und Weise wurden 9 legitimen Herrscher auf dem arabischen Halbinsel von den Ölmultis eingesetzt. So hat man eine Trennung zwischen den Völkern, der arabischen Völker und ihre Reichtümer, und ihre Reichtümer werden weiter geplündert. Und obwohl seit 1928 Öl gefordert wird, natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg ganz massiv, sind in den 3 reichsten Ländern der Erde aufgrund dieser Form der Herrschaft, Kuwait, die Emirate und Saudi-Arabien, Analphabetenrate zwischen 44% und 75%. Das sind bei den aufgeklärten, gemäßigten Araber, wie die Europäer und Amerikaner sie lieben.
تأتي أغنيتي لترسم أحمد الكحلي في الخندق الذكريات وراء ظهري وهو يوم الشمس والزنبق يا أيها الولد الموزع بين نافذتين لا تتبادلان رسائلي قاوم إن التشابه للرمال وأنت للأزرق وأعد أضلاعي فيهرب من يدي برد تتركني ضفافا مبتعدا وأعد أضلاعي فيهرب من يدي بردا وتتركني ضفافا مبتعدا وأبحث عن حدود أصابعي فأرى العاصمة كلها زبدا وأحمد يفرك الساعات في الخندق لم تأتي أغنيتي لترسم أحمد المحروق بالأزرق هو أحمد الكوني في هذا الصفيح الضيق المتمزق الحالم هو الرصاص البرتقالي البنفسجة الرصاصية هو اندلاع ظهيرة حاسم في يوم حرية.
Nach dem Ende des irakisch-iranischen Krieg, dieser Krieg, der 8 Jahre lang verwaltet wurde von den Amerikanern, von den arabischen reaktionären Regimen, aber auch von Israel, von Deutschland, durch Waffenlieferung auf beide Seiten. Nachdem dieser Krieg zu Ende ging, begann eine unglaubliche Kampagne gegen den Irak. In den deutschen Medien ganz besonders. Ich war selbst 8 Jahre lang Mitglied der Komitee gegen den irakisch-iranischen Krieg und ich kann von den Schwierigkeiten berichten, dass wir bei einer einzigen Redaktion Zugehör uns verschaffen konnten über die Verbrechen an den beiden Völkern durch Waffenlieferungen. Kein Mensch wollte von uns wissen, und ich weiß, welche Bulletins, ich weiß, was wir damals recherchiert haben. Und ich muss feststellen, dass nach dem Ende dieses Kriegs zum Beispiel ein Magazin wie der Spiegel anfängt zu entdecken, dass Waffen geliefert werden. Zu entdecken. Jede Woche wird entdeckt. Nicht etwa, dass man etwas gegen Waffenlieferung hat, dann wären sie eine Entdeckung nach dem anderen vollzogen haben, floriert die Waffenlieferung. Es blühte mehr als je zuvor. Es werden weiter Waffen geliefert. Die Amerikaner zeigen mit dem Anklagefinger auf die Deutschen, diskutieren zeitgleich, sollen wir die Saudis mit für 32 Milliarden Dollar auf einmal oder in zwei Schub Waffen liefern. Also diese Entdeckungen waren Teil einer Kampagne. Der zweite Teil, den die kuwaitischen Herrscher übernommen haben, war die Frage der wirtschaftlichen, die Destabilisierung der irakischen Wirtschaft. Und das geschah durch die Verdreifachung der Erdölproduktion nach dem Ende des irakisch-iranischen Kriegs mit dem Ziel, dass weder Irak noch Iran ihre Kriegswunden heilen können, dass die Bevölkerung diesen beiden Staaten wirklich hungern müssten. Nicht nur wegen der Kriegsschulden, wie man hier sagt, sondern diesen Ländern haben ausreichende Einnahmenquellen durch den Verfall der Preis von 21 auf 8 Dollar pro Barrel haben diese Völker nichts mehr zum Essen gefunden. 19 Monate lang hat die Iran und Irak, die Kriegsgegner, haben in den OPEC übrigens einen Bündnis geschlossen gegen diesen Emirate. Diskutiert man mit diesen Leuten? Braucht ihr einen einzigen Dollar? Warum tut ihr das? Ihr habt über 268 Milliarden Dollar Reserve. Der inzwischen veröffentlicht einen amerikanischen Staatssekretär, natürlich in Frankreich, weil in den großen USA kein Verlag bereit war, sein Buch zu veröffentlichen, diese Abkommen zwischen Kuwait und den USA zur wirtschaftlichen Destabilisierung. Das Scheitern dieser Bemühungen führte dazu, und ich schildere wirklich die Chronik dieser Entwicklung, wir haben zuletzt auch die Verhandlungen in Genf erlebt, zwischen der amerikanischen und irakischen Außenminister, führte dazu, dass der irakische Revolutionsrat am 30.07. den Beschluss fasste, ein Teil unser Land, abgetrennt durch kolonialen Willkurakt, wird zum Stützpunkt der wirtschaftlichen Aggression gegen unser Land. Wir werden diesen kolonialen Willkurakt beenden und unsere Souveränität über diesen Teil wiederherstellen. Man kann zu diesen Argumenten stehen, wie gesagt, wie man will. Es ist wichtig, wenn man einen Konflikt verstehen will, dass man die authentischen Argumente dieser Akteure. رجل الأيام الآتية تلك حكايته تلك ترانيم تاريخ الراحل تلك أبواب الحكاية كلها تلك عناوين المقالات الحديثة رجل الأيام الآتية تلك حكايته تلك ترانيم تاريخ Dennoch gab es die Möglichkeit, eine politische Lösung dieser Krise. Ich werde in der Diskussion auf die einzelnen Bemühungen kann ich gerne eingehen, nachweisen, dass die USA alle Bemühungen für eine politische Lösung der Krise zuletzt bei den Verhandlungen in Genf sabotiert haben. Wenn Tariq Aziz den amerikanischen Baker sagt, was er gegen freie Wahlen in Kuwait unter UNO-Aufsicht hätte. Es werden schließlich Multimillionäre gewählt, die auf amerikanischen und europäischen Elite-Universitäten ausgebildet. Es werden doch keine Sozialrevolutionären gewählt. Aber es werden kein Abenteurer wie euer Scheich und Emire gewählt, die einfach alles, was von ihnen verlangt, gegen die Interesse, die ureigene Interesse der arabischen Völker tun. Die Amerikaner Selbst als sie in den Hotel reinmarschiert sind, haben sie uns wirklich mit Herrenmenschenmanier gesagt, 3 bis 5 Minuten dauern, wir werden das Ultimatum übergeben und dann gehen. Die Menschen in Bagdad, ich habe kaum jemand getroffen, die auf die Völkerrechtsargumente der USA und der UNO eingehen. Die sagen, die Sieger im Kalten Krieg marschieren gegen unser Völker. Und sie marschieren, sie kommen zurück. Wir kennen die Politik, die Kanonenbohrdiplomatie, die sie gegen uns als Kolonialmächte betrieben haben. Und sie jetzt haben in Europa gesiegt und die marschieren gegen uns. Die haben nicht einmal ihre Siegesparade abgewartet. Und die wiederholen Fragen, wo blieb die Völkerrecht, als die Türkei Zypern erobert und besetzt hat, die NATO macht Türkei? Wo blieb die Völkerrecht in Grenada, in Panama? Die Amerikaner finanzieren seit 23 Jahren die israelische Besatzung. Die Amerikaner haben mit 18 Vetos oder 19 Vetos verhindert, dass ein Mitglied, das von der UNO-Sicherheitsrat eine Delegation entsandt werden zum Schutze der Zivilbevölkerung im besetzten Palästina. Und diese Leute sollen hier plötzlich Schwäche für die Behütung des Völkerrechts entdeckt haben. Und was die Frage der Menschenrechte, ich werde nie eine Schülerin, ich war mit einem amerikanischen Kollege von CNN zu einer Diskussion mit irakischen Schülern, wo eine Schülerin ihn zynisch, aber leicht verbittert fragt, verstehe ich richtig, dass Özal, König Fahd, der Emir von Kuwait und Bush die Menschenrechte und Bürgerrechte in Irak realisieren wollen. Die Menschen können auf diese Argumentation nicht, dass sie nicht kritisch genug sind, um zu sagen, ja natürlich werden die Menschenrechte und wurden die Menschenrechte bei uns mit den Füßen getreten. Aber die sagen, als die bürgerliche Demokratien, als die Menschenrechte in unser Land mit den Füßen getreten, als die Opposition hier unterdrückt wurden, auch als die kurdische nationale Minderheit unterdrückt wurden, da haben wir von euch nicht gehört. Wir haben nur gehört, als euer Emir verjagt wurde und euer Schamir angegriffen wurde. Da haben wir euer Geschrei über Völker- und Menschenrechte gehört. Das sind die Argumente, die die Menschen dort vortragen. Und sie sagen, wir glauben die Amerikaner nicht. Wir glauben die Europäer auch nicht. Wir glauben nicht, dass sie von Friedensliebe getrieben sind, sondern sie wollen ihre Ordnung, die sie in unserem Land geschaffen haben nach dem Ersten Weltkrieg, jetzt auch noch mit Waffengewalt aufrechterhalten. Die sagen, die Europäer verlangen von uns, Grenzen für heilig zu sprechen, die sie mit in unser Land gezogen haben. Und sie sagen, die Europäer sprechen von legitimen Herrschern, und das macht uns Angst, was diese Menschen inzwischen für Auffassung von legitimen Herrschaft haben. Und ich werde nie vergessen, ich habe mit dem Imam der abbasidischen Moschee in Bagdad gesprochen, über, wo er mir zuletzt, nachdem er wirklich variiert, die Unterdrückungen, die bürgerlich-demokratischen Freiheiten unter den Bedingungen des Krieges, aber auch zuvor geschildert hatte, und der mir auch sagt, allerdings zum Schluss sagte, Gott möge uns beschützen vor den europäischen, amerikanischen Demokraten, mit unseren Diktaturen werden wir schon fertig werden. Das ist die Stimmung, die dort im Lande herrscht. Ich habe natürlich mit den Vertretern der an der Hochschule, und zwar der Dekan der historischen Fakultät, er sagte mir, seit den napoleonischen Revolution, Napoleon war einer der Bannerträger der bürgerlichen Revolution in Europa. Aber der gleiche Napoleon, sobald er an die ägyptische Küste aufgetaucht war, war er schon ein kolonialer Räuber für uns. Und er sagte, dass es ist die europäischen Demokratien, die an unser Volk Verbrechen begangen haben. Er sagte, die französische Demokratie hat in Marokko, in Tunesien, in Algerien, in Syrien, in Libanon millionenfachen Mord begann. Allein in Algerien 1,5 Millionen Menschen wurden von den französischen Kolonialherren ermordet. Die britische Demokratie hat Verbrechen an die Völker im Sudan, in Ägypten, gerade in Palästina, in Irak und in Jemen und in Golfstaaten. Und wir, dieser Demokratie, das ist diese Verbrechen, die an unseren Völkern verübt wurden, sind integraler Bestandteil der Demokratieauffassung und der Demokratieverständnis der Europäer. Insofern musste man unsere Ängste, berichtigten Ängste begreifen, wenn wir hören, wenn sie über Demokratie reden. Und für uns ist das wichtigste Element der Demokratie ist die Herstellung unserer Souveränität über unsere Naturreichtümer. Denn das ist die Grundfrage, damit wir die Sozialprobleme, die Brotfrage, lösen können. Wenn wir unsere Souveränität nicht über das arabische Erdöl ausüben können, wird das weiter geplündert. Man wird natürlich sich belustigen über den Scheich und seinen Harem und seine Emire. Man belustigt sich selbst über seinen eigenen Lakaien. Aber die Europäer plündern unser Reichtümer und das Bruchteil, was unsere Völker bekommen, wird deponiert europäischen, amerikanischen Banken. Und für uns ist die Armut, die Hungernot, die Rückständigkeit dann gewiss. Und deswegen ist die Frage, haben die arabischen Völker das Recht auf Souveränität über ihre eigenen Reichtümer? Und wenn sie dieses Recht haben, dieses Recht steht im Widerspruch zu der bloßen Existenz diesen Scheich und Emir. Ihre bloßen Existenz ist eine Aggression gegen das souveräne Recht der arabischen Völker, über ihre Reichtümer zu herrschen. Eine andere Frau, das war eine Stewardessin der irakischen Gesellschaft, die wirklich also wütend auf bestimmten Anmache eines amerikanischen Journalist auf die Frage, der Emir von Kuwait hat euch ja auch Geld gegeben, geantwortet hat, wir werden sie alle erschlagen. Die bloße Existenz, nur die bloße Existenz von euren Emire beleidigt meine Würde als arabische Frau. Das ist wirklich nicht zufällig. Es ist wirklich die Stimmung, die dort herrscht, dass die Leute, die hier in Europa als aufgeklärten, gemäßigten Araber sind in den Augen ihrer Völker mittelalterliche Mumien, die Sklavenhalterordnung im Dienste der europäischen Multis aufrechterhalten. Die Menschen hier, die können nicht begreifen, warum Millionen von Menschen in der arabischen Welt zur Verteidigung des Irak gegen diesen Aggressionskrieg der Amerikaner, ihre Lakaien und Verbündeten, auf die Straße gehen und sie befleißigen sich nach Erklärungsmodellen. Und dann blüht der Rassismus, gerade von Leuten, von einem gewissen Herrn Enzenberger, der gerade noch weiß, wo die arabische Welt liegt. Ich kenne diesen Herr seit 67 und ich weiß, was er macht und wer ihn in bestimmten Positionen hilft. Wer führt die rassistischen Kampagnen gegen die arabische Völker und er philosophiert, bestimmten Völker, die außerstande sind, ihre sozialen Probleme zu lösen, entwickeln einen unglaublichen Selbstvernichtungstrieb. Ich sage, dass das christliche Abendland wahrscheinlich größeren Geister hervorgebracht hat. Was daraus geworden ist, ist nicht meine Sache. Es geht nur darum, dass derartige rassistischen Ausfälle gegen die arabischen Völker natürlich die Entfremdung und die Kluft zwischen unserer Völker weiter schürt. Lange bevor Bush seine Rede gehalten hat zur Neuordnung der Welt, hat mir einen irakischen, das aus dem älteren Mann, der war über 40 Jahren in der irakischen kommunistischen Partei, war wohl auch im Gefängnis ausgetreten, der hat mir gesagt, das ist Spanien. Dieser Angriff dient der Neuordnung der Welt und die Amerikaner probieren ihre Waffen hier genauso wie die Deutschen damals in Spanien. Und er sagte mir, es gibt einen Hitler am Golf, aber er heißt nicht Saddam Hussein, für den ich nicht die geringste Sympathie habe, sondern der heißt Georg Bush. Und er will eine neue Ordnung der Welt haben. Ich sage das, damit ihr seht, dass hier eine völlig entgegengesetzte geistige Haltung zwischen unserer Völker besteht. Und der Amerikaner, ich zweifle nicht daran, dass sie Kuwait erobern können, wenn sie 20.000 Menschen opfern. Und er sagte, Menschen opfern. Und um ihren Emir zu bringen. Aber irgendwann müssen sich die Amerikaner fragen, ob dieser Emir und seine Herrschaft es wert war. Er zweifelt nicht daran, dass die Amerikaner Bagdad erobern können. Und wenn sie 100 oder 200.000 Soldaten opfern. Aber er sagt, ich bin 78 Jahre alt. Wenn die Amerikaner Bagdad erobern, nehme ich mein Gewehr und gehe in die Berge.
مثل شجرة وحيدة بغابة النسيان مثل عصفورة صغيرة مشلوحة بنيسان
Und ich werde dort nicht allein sein. Die Amerikaner werden einige Millionen Partisanen am Hals haben. Deswegen müssen sie begreifen, dass dieser Krieg von niemandem zu gewinnen ist. Dieses Krieg ist nicht zu gewinnen. Am liebsten, wenn sie das sofort begreifen und verschwinden. Und am allerliebsten wäre es uns, wenn sie ihre Scheich und Emire mitnehmen und irgendeine Reservate in Texas oder sonst wo versichern. بيروت بكرا قالوا شو صار ببيروت ترفع راس الشوارع وبتبتسم لبيوت بيروت بكرا قالوا شو صار ببيروت ترفع راس الشوارع وبتبتسم لبيوت ترفع راس الشوارع وبتبتسم لبيوت ترفع راس الشوارع وبتبتسم لبيوت ترفع راس الشوارع وبتبتسم لبيوت
Soweit Auszüge aus einer Veranstaltung vom letzten Freitag. Ein palästinensischer Journalist berichtete über die ersten Tage nach Kriegsbeginn. Da hielt er sich nämlich in Bagdad auf. Er berichtete also über die Situation in Bagdad und etwas über die US-Strategien. Da will ich jetzt anknüpfen. Und zwar verkündete Mitte Februar die USA, dass sie gegen den Irak eine Strategie anwenden will, die ursprünglich für einen Krieg mit dem Warschauer Pakt in Europa entwickelt wurde. Eine Strategie, die in den 70er Jahren konzipiert wurde und sie nennt sich Airland Battle. Die Airland-Battle-Doktrin, also die Luft-Land-Schlacht übersetzt, wurde als Kriegsführungskonzept entwickelt und nicht als Verteidigungskonzept. Diese Doktrin oder Strategie hat seit 1982 für die US-Armee Gültigkeit und hat somit unmittelbare Konsequenzen für die Planung und die Praxis der US-Streitkräfte hier in der BRD. Obwohl die NATO ja immer angibt, einen reinen Verteidigungskrieg oder Verteidigungsaufgaben zu übernehmen, hat die Airland Battle einen ausschließlich offensiven Charakter. Dazu heißt es wörtlich, Zitat, die Offensive ist die entscheidende Form der Kriegsführung. Und weiter, das Ziel aller Operationen ist es, die gegnerischen Streitkräfte zu vernichten. Also bei der Airland Battle geht es nicht mehr darum, einen Waffenstillstand zu erzielen, sondern die totale Vernichtung des sogenannten Gegners wird angestrebt. Zu dieser Militärstrategie gehören zum Beispiel folgende Punkte, nämlich das integrierte und das erweiterte Schlachtfeld. Integriertes Schlachtfeld heißt, dass die US-Armee sofort bei Kriegsbeginn gleichzeitig konventionelle, nukleare und chemische Waffen einsetzen will. Erweitertes Schlachtfeld heißt, dass die US-Armee sofort bei Kriegsausbruch tiefe Schläge bis weit in das Hinterland des sogenannten Gegners führen will. Damit sollen sofort alle wichtigen Militäreinrichtungen, Industriezentren, Infrastruktursysteme und Reserveverbände vernichtet werden. Dass es bereits passiert ist, dafür gibt es ja genügend Hinweise. Vor wenigen Tagen führten wir ein Interview mit Knut Krusewitz, der die wichtigsten Ziele der Airland Battle noch einmal zusammenfassen wird. Knut Krusewitz ist Professor für Umweltökonomie und Ressourcenplanung an der TU Berlin, also der Technischen Universität Berlin. Und er beschäftigt sich seit langem mit dem Zusammenhang von Militär- und Umweltzerstörung, also inwieweit Kriege, konventionelle oder auch chemische Kriege, die Umwelt langfristig belasten. Im Folgenden also Knut Krusewitz.
In den ersten Kriegstagen für Leute, die sich damit beschäftigt haben, deutlich, dass hier tatsächlich die Airland Battle Konzeption oder Doktrin angewandt wird. Allerdings hat es das Oberkommando jetzt erst, also in der fünften Kriegswoche, sozusagen öffentlich zugegeben. In der jüngsten Ausgabe des Nachrichtenmagazins Time ist ein Bericht darüber, dass in der Tat der Irak nach dieser Doktrin zerbombt wird. Die Airland Battle Doktrin hat zwei Schwerpunkte. Der erste ist, wir führen einen Blitzkrieg, um den Gegner zu vernichten, also ihn nicht zu schlagen oder einen Waffenstillstand zu machen, sondern um ihn zu vernichten. Und das passiert mit zwei Methoden. Einmal mit dem sogenannten Deep Strike, das heißt, die Angriffe werden tief ins Hinterland des Gegners getragen. Das, was wir an Luftwaffen oder an Luftführungskrieg erleben, ist Deep Strike. Es wird ja tief ins Territorium oder fast das gesamte Territorium des Irak ist Battlefield, also Kampfzone. Und es ist ja wochenlang überhaupt nicht in Kuwait gekämpft worden, obwohl angeblich das Ziel ist, Kuwait zu befreien. Also dieses Deep Strike-Geschichte, alle Vernichtungstechnik, die ich habe, erstmal ins Hinterland des Feindes. Das ist das Erste. Und das Zweite, die zweite Methode ist das sogenannte Integrated Battlefield, die Kombination von Luft-, Boden- und Seestreitkräften. Also man muss sich das so vorstellen, dass es nicht mehr wie noch im Zweiten Weltkrieg der Fall war, dass große Panzerschlachten unabhängig von der Luftwaffe geführt werden oder die Luftwaffe allein kämpft, sondern alle Kampfverbände und alle Waffentechnik wird konzentriert und nach der Airland Battle Doktrin gehören dazu auch chemische und nukleare Waffen. Und es ist ja bekannt geworden jetzt durch die Explosion, die eine Seemine ausgelöst hat, dass ein Kreuzer, glaube ich, der Amerikaner Atomwaffen an Bord hat, beziehungsweise Waffen mit Atomsprengköpfen. sodass dass die Amerikaner sich von Anfang an vorbehalten haben, unter bestimmten Bedingungen auch Atomwaffen einzusetzen. Wenn Sie so wollen, ist diese ganze Airland-Battle-Doktrin eine Kampfführungsmethode, die auf Blitzkrieg angelegt ist. Das heißt also, mit einem verheerenden Waffenarsenal den Gegner in kürzester Frist total zu zerstören. Nicht mit dem Ziel, sowas wie ein Waffenstillstand zu erreichen, sondern mit dem Ziel von Anfang an die totale Vernichtung. Und deswegen wird dieser ungeheure Luftkrieg geführt, der meines Erachtens also selbst im Zweiten Weltkrieg kein Beispiel, kein Vorbild hatte. Das ist einmalig, was wir da im Augenblick vorgeführt bekommen.
Das widerspricht aber der Resolution 660, wo es darum geht, dass der Irak sich aus Kuwait zurückziehen soll, wo aber nie davon die Rede ist, dass der Irak zerstört werden soll.
So ist es. Auch alle anderen nachfolgenden Resolutionen, die etwas erweitert worden sind. Nicht? Man hat erst ein Embargo verhängt in einer der nachfolgenden Resolutionen. Als die Amerikaner sagten, Embargo, das wirkt nicht, hat man die Geschichte nochmal verschärft und dann das Ultimatum gestellt am 1. Dezember. Und in allen Resolutionen ist aber durchgängig auf die Befreiung Kuwaits abgestellt. Es ist die Amerikaner oder die unter ihrer Führung, die anderen Kriegsparteien sind nirgendwo durch nicht eine einzige UNO-Resolution auch nur ansatzweise ermächtigt worden, den Krieg, den sie jetzt gegen Irak führen, tatsächlich führen zu dürfen.
Aber das entlarvt doch die UNO als ein vollkommen uneffektives Instrument, dass die UNO zwar diese Resolution verhängt hat, aber diese Airland-Battle-Doktrin, die einen Vernichtungskrieg beinhaltet, nicht verurteilt.
Das ist etwas komplizierter. Ich würde nicht die gesamte UNO jetzt so in Bausch und Bogen als eine unwirksame Organisation abtun. Und zwar deshalb nicht, weil es innerhalb der, man muss erstmal unterscheiden zwischen Sicherheitsrat und Vollversammlung. Die wichtigsten Entscheidungen treffen die 5 ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat. Und dann werden 10 jährlich neu kooptiert. Das heißt, es sind Staaten, die ein Jahr lang Mitglied im Sicherheitsrat sind, die aber im Unterschied zu den 5 ständigen Mitgliedern kein Vetorecht haben. Und das ist die eigentliche Krux an der Geschichte, dass die Amerikaner das Ansinnen zum Beispiel von Kuwait und von Jemen nach etwa 14 Tagen Krieg zurückgewiesen haben, der Sicherheitsrat solle jetzt über Waffenstillstand verhandeln. Das ist nicht so, dass es in der UNO niemanden gäbe oder keinen Staat gäbe, der nicht längst für Waffenstillstand oder für Beendigung des Krieges wäre. Das Problem ist, dass sozusagen die Art, das Verfahren, wie solche Entscheidungen kommen, in der Tat historisch veraltet ist. Das war die Charta der Vereinten Nationen stammt vom Juni 1945 und die hätte in der Tat inzwischen an die veränderten weltpolitischen Verhältnisse, wenn man denkt an zwei Drittel aller UNO-Mitgliedstaaten nach den 60er Jahren Mitglied geworden sind, da hätte man dieses Verfahren längst demokratisieren müssen, das heißt an die veränderten Verhältnisse anpassen müssen. Das muss die Forderung sein und nicht, wie ich jetzt so gelegentlich höre, geben wir die UNO auf und machen was ganz anderes.
Thank you.
zum letzten Beitrag des heutigen Schwerpunktinfos. Des Öfteren war ja zu lesen, dass arabischen Menschen verboten wird, sich politisch zu betätigen, dass sie sich bei den Bullen zu melden haben, dass sie kontrolliert und kriminalisiert werden sollen. Dazu jetzt noch ein weiteres Beispiel von dem palästinensischen Journalisten, von dem wir vorhin schon gehört haben. Er berichtet über Auflagen, die palästinensische oder arabische Menschen bekommen haben.
Gab es Rundschreiben an die Bundesrepublik, an sehr viele Hunderte von arabischen Menschen, die gegen diesen Krieg etwas zu unternehmen versuchen. Diese Rundschreiben, ich glaube, ich habe hier einer davon. Und ich sage sie Rundschreiben, weil sie die gleichen Wortlaut, also fast identischen Wortlaut, nur die, einfach die Namen sind anders getippt, also ohne sehr geehrter Herr so und so. Sie werden unter Paragraph von so und so, wird Ihnen jede politische Betätigung untersagt. Und dann, Sie dürfen Berlin oder München oder sowas nicht verlassen und Sie müssen sich zweimal in der Woche bei dem Polizeirevier melden. Und dann steht als Begründung, im öffentlichen Interesse wird hiermit die sofortige Vollziehung dieser Verfügung eingeordnet. Und als Begründung steht, mit dieser Verfügung gegen Sie getroffenen Maßnahmen sind aus Sicherheitsgründen erforderlich. Sie sind nach vorliegenden Erkenntnissen Mitglied bzw. Sympathisant von palästinensischen Befreiungsorganisationen. Also im Plural. Wir haben knapp eine, aber das ist das. Und dann kommt, der irakische Staatspräsident Saddam Hussein hat seine im Ausland lebenden Landsleute mehrfach aufgefordert, nach Ausbruch der militärischen Auseinandersetzungen in der Golfregion Terroranschläge im Ausland zu verüben. Er hat weiterhin seine Entschlossenheit bekräftigt, im Falle einer militärischen Auseinandersetzung die am Krieg direkt oder indirekt beteiligten Staaten weltweit zusätzlich und unverzüglich durch Terrorkommandos angreifen zu lassen. Er hat in diesem Zusammenhang an die Solidarität aller Araber appelliert und auch noch anderer Araber. Wirklich, alle Araber appelliert und auch noch anderer Araber, die nicht irakischen Staatsangehörigkeit besitzen, aufgefordert, seinem Aufruf zu folgen. Es ist somit nicht ausgeschlossen, dass sie sich an solche Anschläge beteiligen werden. Daher sind sie mit dieser Verfügung gegen sie getroffenen Maßnahmen auch gerechtfertigt. Und man muss dann zweimal in der Woche da